Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier und wir machen jetzt Kunstgeschichte für die, die gar keine Lust auf Kunst haben. Wir sind schön und wir sind schön leer. Vielleicht ganz treffend zusammengefasst, was Punk so ausmacht. Gegen alles sein, für die Leere sein. Ein Song von den Sex Pistols natürlich, die Urband des britischen Punk. Und daran denken wahrscheinlich auch die allermeisten beim Wort Punk. An Musik, vielleicht noch an Mode. Aber wenn man Punk wirklich verstehen will, die Idee des Punks wirklich verstehen will, dann darf man das nicht nur als Musikrichtung sehen, sondern als eine echte Kunstbewegung. Einer der Gründer der Sex Pistols hat auch tatsächlich gesagt, Sex Pistols wurde gegründet nicht als Band, sondern eben als eine Idee, als ein Kunstwerk. Und jetzt erscheint ein Buch, das Punk tatsächlich kunsthistorisch analysiert und da richtig tief einsteigt. Punk Art History, geschrieben von der Kunsthistorikerin Marie Skoff. Und die sitzt hier bei mir. Hallo Frau Skoff.
Hallo.
Die allermeisten verbinden mit Punk natürlich Musik. Punkbands gibt es seit Ende der 70er bis heute noch und nöcher, ganz viele kleine Punkbands in irgendwelchen deutschen oder internationalen Dörfern. Ist Punk eine musikalische Bewegung oder ist es doch eher Kunst?
Es ist auf jeden Fall beides. Also natürlich verbindet man in erster Linie Punk mit Musik und es ist auch eine musikalische Richtung, aber eigentlich ist Punk viel mehr. Das ist eine künstlerische, eine kulturelle, eine soziale Bewegung, die eigentlich fast allen Bereichen des Lebens betrifft. Mode, Kunst, Musik, Poesie. Vielleicht mehr als alles andere ist das ein Lebensstil, eine bestimmte Haltung gegenüber dem Leben, was dann in ganz vielen, auf ganz vielen Arten und Weisen zu Ausdruck kommen kann.
Und was daran sehr spannend ist und was Sie in Ihrem Buch immer wieder deutlich machen, ist, dass Punk einerseits so eindeutig ist und so laut und extrem und gleichzeitig ist es super ephemer und man kann es eigentlich überhaupt nicht greifen. Es ist sehr widersprüchlich, einerseits irgendwie progressiv und wir müssen alles ändern, aber gleichzeitig gibt es auch keine Alternativen, es gibt gar keine Zukunft, es ist paradox. Diesen Widerspruch muss man wahrscheinlich einfach aushalten, oder? Wenn man Punk verstehen will.
Absolut, ich glaube, dieser Widerspruch und dieses Paradox, das ist ein Teil von dem, was Punk ausmacht. Also Punks sind gar nicht da, um verstanden zu werden, schon gar nicht von irgendeinem Establishment. Es ist von Anfang an so in Punk, dass es ein Paradox ist, dass sie so expressiv sind, so sehr was ausdrucken. Und dann ist es aber nicht greifbar, was genau das ist. Die kommen nicht mit Forderungen um die Ecke. Und das ist aber auch teilweise sehr bewusst. Sobald man Forderungen stellt und ganz genau sich darauf einlässt, zu sagen, das und das und das sind die progressive Ziele, die wir verfolgen, dann macht man sich auch irgendwie so ein Teil von einem Prozess, wo was verhandelbar ist. Und daran hat Punk eigentlich gar kein Interesse. Da könnte man vielleicht sogar sagen, dass sie Dada ähneln, weil die Dadaisten auf ähnliche Weise Nonsens betrieben haben und gar nicht erst mit irgendwelchen progressiven Forderungen sich aufgestellt haben. Ich glaube, das ist etwas, was gerade in den allerersten Jahren von Punk sehr wichtig ist. Also man könnte auch sagen, dass Punk in den also wirklich so 76, 77, 78, erstmal no future, ist eine Negation, Destruktion. Da geht es gar nicht darum, irgendwie was aufzubauen. Da gibt es aber dann auch einen Bruch innerhalb von Punk. Also es ist schon in 1979 singen Crash, denn Punk is dead. Also da ist es gerade mal irgendwie so 2,5, 3 Jahre alt.
Ja.
Und natürlich ist Punk da noch nicht dead. Aber die Bewegung fängt schon an, sich zu ändern. Und da kommen auch mehr Strömungen, die vielleicht auch von Do-it-yourself, von einer progressive, eher kreative Richtung geprägt sind und die dann auch anfangen, tatsächlich auf eine andere Art und Weise politisch aktiv zu werden. Insofern gibt es immer auch diesen beiden Seiten von Punk, das Destruktive und das Kreative.
Ja. Wir können ja mal zu den Wurzeln gehen und auch schauen, welche Rolle da die Kunst spielt. Vivian Westwood ist da natürlich eine ganz prägende Figur. Schreiben Sie auch viel drüber in Ihrem Buch. Ihr Laden, Ihr Sexladen, den sie in London hatte, das ist ja quasi die Geburtsstätte des britischen Punks. Was war das für ein Laden? Um was ging es Westwood damals?
Der Sexladen in Kings Road ist einer von den allerwichtigsten Orten im britischen Punk. Und Vivienne Westwood war von Anfang an, hat sie gesagt, dass es ihr darum ging, mit diesem Laden Aufruhr zu stiften, das System zu hinterfragen, auch gegen die ganze Heuchlerei, die geherrscht hat in Großbritannien, generell in den westlichen Gesellschaften zu dieser Zeitpunkt, dagegen so anzukämpfen. Und da hat sie von Anfang an gesagt, da ist Sex ein Vehikel dafür. Sex ist immer ein gutes Instrument, wenn man schockieren will, wenn man Tabus brechen will. Das ist natürlich auch etwas, wo Punk auch zurückgreift auf Surrealismus zum Beispiel. Also die SurrealistInnen haben auf ähnliche Art und Weise durch Sex und Sexualität das Patriarchat in Frage gestellt, die ganzen Kategorien, in die wir denken, in Frage gestellt. Und das ist ein sehr libertärer Gedanke, also auch im Wirklichen von Freiheit getragen. In diesem Laden sind dann wirklich auch S&M und Fetisch, T-Shirts, auch mit diversen Sprüche drauf verkauft worden. Da so zusammengetragen, ja.
Und da war ja auch so eine Art, also haben Sie es auch schon gesagt, eben gegen Establishment, gegen Patriarchat, also auch ein feministischer Anspruch, ein Anspruch, das zu nutzen, um dann doch konkrete Forderungen zu stellen? Oder wiefern kann man das zusammenbringen?
Genau, also das ist eine gute Frage. Feminismus, glaube ich, ist im Punk, das sind wenige Frauen zu diesem Zeitpunkt, die sich wirklich als FeministInnen bezeichnen. Aber sie sind von feministischen Gedanken sehr geprägt und irgendwo positionieren sie sich so zwischen zweiter und dritter Welle. Also viele von den Frauen in Punk kommen von der zweiten Welle und distanzieren sich aber gleichzeitig davon. Das heißt, sie sind übereins mit vielen von den Forderungen der Frauenbewegung zu dieser Zeitpunkt, aber die distanzieren sich von anderen Seiten, unter anderem, weil sie eben Leopardenmuster tragen wollen und roten Lippenstift und hochhaarigen Schuhen, während sie auf Punkkonzert gehen und sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie sie so leben haben. Und insofern sind die bei manchen Sachen gehen, die schon so ein ganz bisschen Richtung dritte Welle Feminismus. Und viele von denen bezeichnen sich zwar nicht als Feministinnen, aber leben das doch sehr wohl vor.
Mhm. Kommen wir zu einem anderen Beispiel vielleicht, wenn wir schon über Sex und Punk sprechen, die Gruppe Coom Transmissions, auch eine britische Gruppe, die sehr explizite Live-Shows gemacht haben mit Live-Sex auf der Bühne, mit blutigen Tampons, mit Spritzen, Messern, alles, was man sich so vorstellen kann. Welche Rolle haben die gespielt und wieso waren die so wichtig für die Punkbewegung?
Die waren so wichtig, weil sie quasi innerhalb der Kunstwelt so eine Entsprechung zu den Sex Pistols waren. Also sie haben eine große Show gemacht 1976 im ICA, was so ein großer Skandal wurde. Das war die Ausstellung Prostitution. Und danach wurden sie dann auch von konservativen Politikern als Wreckers of Civilization, als Zerstörer der Zivilisation bezeichnet. In dieser Ausstellung, was ganz interessant ist, die Coom Transmissions kommt eigentlich aus den 60er Jahren als eine Fluxusbewegung. Und das ist ja einer der Sachen, die ich auch versuche zu beschreiben in dem Buch, dass bisher, wenn überhaupt irgendwie dieser Kunstaspekt analysiert wurde in Bezug auf Punk, dann häufig rückgreifend auf Dada. Wogegen auch die Kunstbewegungen, die direkt davor liegen, wie Fluxus oder Pop Art, eine große Rolle spielen. Und Coom Transmissions kommen direkt von diesen 60er, 70er Jahren rein in den Kunstbetrieb in den 70er Jahren und arbeiten eben mit Performance-Kunst und sowas. Und 76 auf der Prostitution Exhibition töten sie sich dann auch quasi selber als Kunstgruppe und treten ab da dann als Throbbing Gristle, als Musikgruppe auf und tragen insofern auch die ganze Zeit beide Elemente in sich. Und eine der wichtigen Positionen in dieser Gruppe ist Cosi Fanny Tutti. Das ist eine der Künstlerinnen, eine Schlüsselfigur. Und auf der Pressemitteilung zum Beispiel, da posiert sie in Korsett, in schwarzen Strümpfen und mit einer schwarzen Gesichtsmaske, ihr Ellbogen leicht an der Ecke von einem Divan angewinkelt und ihr Bein angewinkelt und sie ist dann nackt im Schritt. Und diese Art, wie sie sich positioniert hat, das ist eine ganz genaue Inszenierung wie Manets Olympia von 1863. Und dieses berühmte Bild von Manet ist wiederum ein Zitat von Ingres, der wiederum Tizian zitiert. Also das ist ein ganz, ganz berühmtes Bild innerhalb der Kunstgeschichte. Und Cosi nimmt das und macht aber dann ihr ganz eigenes raus. Also erstens ist sie eben nicht den männlichen Blick unterworfen, sondern sie ist in Kontrolle. Sie guckt auch auf dieses Bild so ganz leicht nach unten, so uns, den Betrachtern. Ist es ihr eigenes Bild und sie ist diejenige, die volle Kontrolle hat über dieses Bild. Und das ist natürlich eine große Provokation auch gleichzeitig.
Da hört man total die Kunsthistorikerin bei Ihnen durch, die sich natürlich seit vielen Jahren schon mit Kunstgeschichte befasst und jetzt eben ganz explizit mit Punk in der Kunstgeschichte. Sie haben jetzt schon viele Referenzen genannt. Wir haben viel über Punk in Großbritannien gesprochen. Schauen wir nach Deutschland. West-Berlin, die tödliche Doris. Große Band, aber auch Kunstprojekt, die unter anderem auch Filme gemacht haben, zum Beispiel diesen Kurzfilm hier. Das ist ein Film von Anfang der 80er, ganz verwackelte Aufnahmen sind es. Man sieht ein kleines Kind durch die Straßen stolpern, das hat so hochgekämmte Stachelhaare und hat ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz drauf und das Video heißt Das Leben des Sid Vicious. Was ist das für ein Film?
Das ist ein Film, den die tödliche Doris gemacht hat 1981 und eben ein Super-8-Film, wo Sid Vicious, also den Bassisten von Sex Pistols, gespielt wird von einem zweijährigen Kind. Und in dem Film sehen wir dann die letzten Szenen, die letzten Jahre von Sid Vicious. Also da sind dann nachgespielt von dem zweijährigen Kind Szenen aus Julian Temples The Great Rock'n'Roll Swindle, wo Sid Vicious durch die Straßen von Paris läuft und Randale macht. Dann sind Szenen aus dem Chelsea Hotel, wo Sid Vicious angeblich oder wahrscheinlich seine Freundin Nancy Spongin umgebracht hat. Das ist in dem Film mit ganz viel Ketchup-Blut dargestellt und zum Schluss dann eben auch die Heroin-Überdosis, wo das zweijährige Kind, das sieht so aus, als ob sich eine Spritze setzt und dann schläft es halt ein. Und diesen Film hat die tödliche Doris gemacht, nur gerade mal ein Jahr, nachdem Sid Vicious gestorben war. Natürlich hat das auch viele schockiert. Ich muss auch sagen, selbst heute noch, wenn man diesen Film anguckt, geht es einem nahe, weil dieses Unmittelbare, das Kindliche von dem Kind wirkt auf einen. Und man nimmt natürlich auch wahr, dass es ein kleines Kind ist, was gesagt bekommt, was es zu tun hat und instrumentalisiert wird.
Genau, so diesen Eindruck hat man. Ne? Man fragt sich, wird es ausgenutzt hier gerade für die Kunst oder so?
Ja, und das ist natürlich irgendwo auch die Frage, was die tödliche Doris stellt in Bezug auf Sid Vicious. Also diese Begriff von auch irgendwo der Unschuld von Sid Vicious oder die Vorstellung von einem unschuldigen Kind, was getrieben wird dazu, Heroin zu nehmen und dem es schlecht geht aufgrund von der Gesellschaft. Das ist so eine Idee, was in Punk ganz häufig vorkommt. Also das Kindliche spielt eine ganz große Rolle in Punk. Da hat man so einen Peter Pan-Eskapismus und einen Oliver Twist-Realismus. Man hat wirklich ganz, ganz harte, viele Punks waren ja auch tatsächlich sehr, sehr jung. Und man greift aber auch wiederum zurück in die Kunstgeschichte und guckt sich an die Idee von dem Kindlichen als jemanden, der noch nicht korrumpiert wurde von der Gesellschaft. Also das Kindliche noch als etwas Reines, was dann erst zerbricht und in Anführungszeichen böse wird, als Reaktion auf die Boshaftigkeit der Erwachsenenwelt.
Also so die Unschuld eigentlich. Also der Urpunk ist dann die Unschuld. Klingt eigentlich komisch.
Ist auch nur eine Seite, würde ich tatsächlich sagen. Es gibt die ganze Zeit auch dem Gegenüber, auch das Kindliche als die ultimative Freiheit in die andere Richtung. Also Kindheit kann ja auch so im freudschen Sinne das absolute It sein. Mhm. Ich tue genau, wie es mir gefällt. Ja. Ich nehme auf niemanden Rücksicht. Also Freud hat ja tatsächlich diese anal-sadistische Phase des Kindes. Und das ist auch etwas, was in der Punkkunst dann thematisiert wird. Also auch umgekehrt, komplett ohne Restriktionen, einfach das zu tun, was man selber will. Mhm. Und diese Doppeldeutigkeit ist aber, egal wie rum man das dreht, ist das Kindsein, das Freisein. Mhm. Und dieses Freisein ist natürlich etwas, was in der, in das ist vielleicht das, was am nächsten drankommt, als das, worum es geht in Punk.
Ja, Freisein. Genau, das ist vielleicht das große Stichwort. Sie haben es jetzt so oft erwähnt, also die künstlerischen Bezüge. Wir haben, also es wirkt so, als hätten sich viele Punks tatsächlich auch Gedanken gemacht und sich in einen Kontext gesetzt. Ne? Also Kontext zu Dadaismus, Surrealismus, natürlich Andy Warhol, Pop Art, Fluxus, all das haben sie genannt. Es wirkt alles so schlüssig, wie sie das sagen und auch wie das in ihrem Buch beschrieben wird. Und trotzdem ist Punk ja im Bewusstsein der meisten Menschen nämlich gerade keine Kunstbewegung, sondern eine Musikbewegung. Wie würden Sie das denn einordnen? Also in welchem Verhältnis steht es oder wieso ist die Musik dann so groß geworden, der Musikaspekt und andere künstlerische Aspekte dann nicht mehr?
Ich glaube, dass ganz viele von den KünstlerInnen, die sich nahe dran am Punk bewegt haben, die sich haben inspirieren lassen von Punk oder die selbst Punks waren, gar nicht unbedingt in diesen Kunst, in dieser Kunstwelt rein wollten. Also genauso wie es eine sehr große, genauso wie die Künstler eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie sie sich so der Geschichte, so der Kunstgeschichte verhalten, genauso haben sie viele auch eine genaue Vorstellung davon, wie sie sich, dass sie sich nicht vereinnahmen lassen wollen von dieser Kunstwelt, von dieser kunsthistorischen, was ist der nächste Ismus, auch irgendwo so eine lineare Kunstgeschichtsschreibung, was ist das, die nächste Rebellionsbewegung, die dann zuerst ganz schockiert und dann irgendwann doch noch einverleibt wird. Und da ist so ein großes Bewusstsein auch dafür, was frühere, sehr radikale Bewegungen widerfahren ist. Also sei es Dada oder so eine Bewegung wie Cobra, die dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre sehr radikal ist, sehr politisch ist und letztendlich im Museum endet und große, bunte, schöne Bilder an der Wand darstellt. Und da, glaube ich, ist eine sehr große Bewusstsein auch.
Was in Ihrem Buch auch klar wird, ist, dass es eine alte Bewegung ist. Dass das, oder die Frage stellt sich, welche Rolle spielt das heute? Ne? Und Sie machen das zum Schluss ganz kurz auf. Und das fragt man sich natürlich, Jugendbewegung heute, Fridays for Future, auf keinen Fall, also nicht No Future, sondern wir wollen Zukunft. Man könnte denken, Punk ist obsolet. Wie würden Sie das sagen?
Ich glaube, dass Punk überhaupt nicht obsolet ist. Also ich glaube, dass, jetzt habe ich vergessen, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, Punk ist ein Virus, der mutiert. Und ich glaube, das ist sehr richtig. Also Punk ändert sich über die Jahre und Punk ist natürlich heute was komplett anders als 76. Punk war aber auch schon 79 was anders als 75. Mhm, und ich glaube, diese beiden Seiten, worüber wir vorhin gesprochen haben, also das Destruktive, anders, einerseits der Hedonismus, der Negation von Lügen und andererseits auch dieses Do-it-yourself und der politische, das politische Engagement. Beide diesen Seiten, glaube ich, sind heute total relevant. Und ich glaube, dass wir schon eine jugendliche Generation haben, also Teenager heute, die in die Zukunft, wieder in eine No-Future-Zukunft gucken und dann entweder Fridays for Future bilden oder aber auch Extinction Rebellion oder Last Generation, letzte Generation, irgendwie sich an einen Schneidepunkt sehen und überlegen, welche Tools habe ich zur Verfügung, in welche Richtung kann ich gehen, um gegen diesen No-Future-Aspekt anzukämpfen.
Das sagt die Kunsthistorikerin Marie Skoff, die sich sehr eingehend mit Punk als Kunstbewegung befasst hat und dazu ein Buch geschrieben hat, das sehr genau und sehr vielschichtig die Ideen der Punkbewegung in den Blick nimmt. Das Buch heißt Punk Art History, ist bisher nur auf Englisch erschienen bei Intellect Books, hat 308 Seiten und die kosten ungefähr 33 €. Vielen herzlichen Dank, Frau Skoff.
Dankeschön.